Eigentlich ziehe ich all die Inspiration aus meinem Leben. Ich bin ein sehr interessierter Mensch. Also, das ist, glaube ich, auch ein bisschen meinem Sternzeichen geschuldet. Also, ich bin Wassermann und man sagt uns schon nach, dass wir eigentlich alles hinterfragen und immer mit einem Fragezeichen rumlaufen. Und so ist es bei mir tatsächlich auch. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur, der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Meine lieben Podcast-Freunde, Follower und Leser und oder Leser, ich weiß nicht, woher kommt ihr eigentlich? Wo folgt ihr mir? Wie seid ihr auf mich aufmerksam geworden? Es würde mich total interessieren. Hinterlasst mir da gerne mal Feedback unter dem Post zu dieser Folge oder sonst irgendwo auf Instagram oder auch per E-Mail, Hyde 15 Fame. Das würde mich wirklich mal interessieren, denn heute geht es ja auch eigentlich um mich beziehungsweise meinen Weg und das Blogger-Dasein, um einfach das. Ich habe mir gedacht, so könnt ihr mich besser kennenlernen. Und es ist ja ein Interview-Podcast. Und da wollte ich euch einfach mal die Chance geben, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Und ich beantworte die einfach ganz klassisch wie einem Q&A, also Question und Answer. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, habe auch einige Fragen von euch gesammelt, möchte aber vorher noch einen Artikel von meinem Blog vorlesen. Den habe ich am 25.06.2019 geschrieben und trägt die Überschrift, wie ich es zur Fulltime-Bloggerin schaffte. Ich lese vor. Neulich wurde mir die Frage gestellt, wie ich es schaffe, immer bei den coolsten Events dabei zu sein, mit besonderen Marken zusammenzuarbeiten und vor allem seit 1,5 Jahren vom Bloggen leben zu können. Ich möchte euch in diesem Artikel einen kleinen Einblick in meinen Lebenslauf, meine Ziele, meine Aufgaben und mein Geheimnis geben. Natürlich interessiert mich hier ganz besonders euer Feedback, eure Fragen oder natürlich auch Kritik. Fakt ist, ich habe im Vergleich zu anderen nicht die höchsten Zahlen auf meinen Kanälen, aber ich bin seit Februar 2018 selbstständig. Ich verdiene also meinen Unterhalt mit 15minfame.com und liebe, was ich hier mache, jeden Tag aufs Neue. Aber wie bin ich denn dazu gekommen? Wie schaffe ich es, davon zu leben? Und warum kann das jeder schaffen? Ich habe nach meinem Abi 2012 sofort mit meinem Bachelorstudium angefangen und dieses in 3 Jahren Regelzeit durchgezogen. Der Studiengang hieß Kultur- und Medienbildung und hat meinen Horizont deutlich erweitert. Ich musste mich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Ich habe gelernt, Konflikte zu analysieren. Ich bin meiner eigenen Meinung näher gekommen und ich habe vor allem nicht nur zugehört, sondern auch das Gehörte hinterfragt. Denn das ist ein großer Unterschied. Das Highlight war mein Auslandssemester in Bangkok. Dort habe ich den Schwerpunkt auf Journalismus und Kommunikation gelegt. Ich habe Kurse wie Online-Journalism, Corporate Identity oder Film-Studies belegt und dann meinen Blog auf Tumblr, Issue of a Diary, installiert. Das war aber eher ein Tagebuch über meinen Aufenthalt für mich und meine Familie. Ich hatte noch nicht so richtig das Verständnis für interessante Texte im Netz und für Kooperationen, die sich wirtschaftlich auszahlen. Trotzdem war es eine gute Übung und nach Bangkok habe ich den Blog wieder gelöscht, meine Bachelorarbeit geschrieben und bin dann nach Berlin gezogen. Die Stadt, die eine ganz eigene Dynamik in mein Leben brachte und es immer noch tut. 2015 fing ich an, in PR-Agenturen zu arbeiten und die sind genau die Schnittstelle zwischen Magazin, Blogger und Marke. Ich konnte mir also einiges abschauen und habe mir das Handwerk angeeignet. Wollte bei wichtigen Meetings dabei sein, las alle Pressemitteilungen, sprich, ich machte mehr als mein Job als Praktikantin es verlangte. Vielleicht war ich auch manchmal zu sehr an den Aufgaben der Senior Manager interessiert als an meinen eigenen. Aber genau so bin ich, höher, weiter, schneller. Es fiel mir schwer, so fremdbestimmt meinen Berufsalltag zu bestreiten, Schritt für Schritt alles abzuarbeiten und von anderen dann in eine höhere Position befördert zu werden oder auch nicht. Genau deswegen war der Weg im Angestelltenverhältnis für mich auch oft sehr ernüchternd. Ich wollte vor allem eins: selbstbestimmt meine Ziele und Visionen verfolgen und entscheiden, wann und wo ich arbeite. Nur ich hatte die Möglichkeit, mir das auch selbst zu beweisen. So wagte ich den Schritt. Im Februar 2018 war ich nicht mehr angestellt und irgendwie hilflos und ratlos. Aber ich wusste, es gab jetzt keinen Weg zurück. Wenn nicht jetzt, wann dann? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zwar schon sehr kleine Einnahmen über Instagram oder den Blog, aber ich konnte dafür natürlich nicht davon leben. Das Erste, was ich tat, war mir einen neuen Laptop zu kaufen, damit ich richtig arbeiten konnte. Kurzer Spoiler, da hatte ich euch in der ersten Folge ja schon erzählt. Das habe ich mich nämlich damals auf dem Blog noch nicht getraut zu schreiben. Und in der Podcast-Folge in der allerersten, oder nee, in dem Vorwort habe ich ja euch gestanden, dass das eine Kündigung war. Ich wurde gekündigt aus dem Job, weil die haben eigentlich nur Leute gebraucht für einen gewissen Zeitpunkt und dann waren sie überbesetzt und so viele Aufgaben gab es dann gar nicht mehr. Und dann hat man einfach nach und nach die Leute irgendwie wieder rausgeschmissen. Und wie gesagt, ich war teilweise auch vielleicht zu sehr an dem interessiert, was eben auf 15 in Fame stattfinden konnte und wollte. Also also ich sage immer, where focus goes, energy flows. Und ich würde sagen, mein Fokus war zu der Zeit schon sehr auf 15 in Fame gerichtet. Und ich glaube, das merkt man. Man strahlt Energien aus, man gibt Energien zurück oder eben auch nicht. Und somit hat es dann einfach, glaube ich, von beiden Seiten nicht mehr gepasst. Und im Nachhinein, natürlich saß ich da erstmal da und habe geheult. Aber im Nachhinein, glaube ich, haben sie mir einen Gefallen getan, dass ich irgendwie, ja, eigentlich war ich unterfordert mit dem Job und dass ich den nicht mehr weitermachen musste. Weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss einfach was beweisen. Ich habe jetzt einen Job angefangen, ich muss das durchziehen. Wenn ich gekündigt werde, habe ich versagt oder bin in diesem gesellschaftlichen System gescheitert. Aber im Grunde war es einfach ein harter Kick in die richtige Richtung. Der hat natürlich erstmal wehgetan, aber ja. Und ich habe das 2019, habe ich ja diesen Artikel geschrieben und da habe ich mich noch nicht getraut, das so offen zu sagen. Und jetzt sitze ich aber hier und sage es euch einfach, weil ich finde, genau das macht das doch alles aus und man muss das auch alles nicht immer so schön schmücken. Und wie gesagt, ich bin heilfroh, dass ich da einfach, dass es nicht so richtig gepasst hat und ich dann da stand und dachte so, boah, aber ich will auch überhaupt gar nicht mehr zurück. Ich habe da so eine Energie in mir und so einen Fokus auf eben mein Projekt. Ich will da jetzt einfach Vollgas geben und genau deswegen habe ich mir auch einen Laptop gekauft. Genau aus dieser Motivation heraus wurde ich gekündigt und das heißt ja erstmal, boah, ich verdiene jetzt kein Geld nächsten Monat und dann ist vielleicht bei den meisten nicht der erste Impuls, jetzt irgendwie Geld auszugeben. Und ich war aber so, also wenn ich jetzt wirklich durchstarten will und was Neues anfangen will, brauche ich Arbeitsmaterial. Und mein alter Laptop war zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr irgendwie fähig, irgendwas zu leisten. Und weil ich eben Jahre davor mir das nicht leisten wollte oder auch konnte. Und dann an dem Tag dachte ich so, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Und weiter geht's in dem Artikel, das Erste, was ich tat, mir einen neuen Laptop zu kaufen, damit ich richtig arbeiten konnte. Von meinem eigenen Geld als Schwabe ist man ja doch ein Fuchs in Sachen Sparen und Geld zur Seite legen. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die einen auf dem Weg unterstützen, wenn sie an dich glauben und diese Hilfe muss man auch annehmen können. Mit diesem unterstützenden Umfeld ist der Sprung ins kalte Wasser gar nicht mehr so schlimm. Auch ich glaubte an mich und dachte nicht an mögliche negative Konsequenzen, sondern investierte und riskierte. Seither sitze ich wirklich jeden Tag am Laptop, arbeite an der Homepage, betreibe Akquise, überlege mir Konzepte, networke oder mache mir in meinem Kopf Gedanken zu jeglichen Themen. Ich gehe mit 15 Minuten Fame schlafen und wache damit auf. Der Name ist abgeleitet von dem Zitat von Andy Warhol: In the future, everybody will be world famous for 15 minutes. Der Künstler ist immer noch eine Inspirationsquelle für mich. Das Leben geht so schnell vorbei und eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Minuten ist heute richtig viel Zeit. Mein großes Ziel ist es, in diesen paar Minuten euch etwas mit auf den Weg zu geben, das euch inspiriert oder dem ihr widersprecht. Hauptsache ihr denkt mit und es regt euren Geist an. Das Geheimnis, deine Träume zu verwirklichen, ist, die Sache mit vollster Leidenschaft anzugehen. Eine Nebensache wird immer eine Nebensache bleiben. Ich investiere Energie, Zeit und Geld in diesen Beruf, aber bekomme auch viel zurück, denn meine Leidenschaft überträgt sich auf Leser und Marken. Außerdem merke ich, wie ich selbst mit 15 Min Fame an mir wachse. Ich muss Herausforderungen annehmen und mich ihnen stellen, denn im Feld der Selbstständigkeit tauchen einige Hürden auf, denen man definitiv zu Anfang nicht gewachsen ist. Trotzdem würde ich dieses Leben in der Selbstständigkeit nie mehr gegen ein abhängiges Arbeitsverhältnis eintauschen. Mit meinem Blog kann ich immer mehr ich selbst sein, weil ich immer selbstbewusst werde und unglaublich viel Freude an meinem kreativen Job und meinem selbstbestimmten Leben habe. Dann habe ich am Ende euch gefragt, es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Was interessiert euch? Und da habe ich da jetzt dann auf Instagram oder auch unter dem Artikel kamen schon Fragen auf. Die hatte ich auch damals schon beantwortet und habe das dann aber jetzt auch alles gesammelt, damit das hier eben eine runde Sache wird. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal gleich mit den Fragen an. Und zwar war die erste Frage tatsächlich, weil ich auch neulich über die Fashion Week gesprochen hatte oder das eigentlich auch immer tue in Sachen Nachhaltigkeit, weil sich da ja auch einiges bei mir getan hat, was auch mein Mindset angeht. Wieso hast du mit dem Modeln aufgehört? Was war der ausschlaggebende Grund? Also zu der Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mit dem Modeln eigentlich so angefangen, dass ich halt bei einer Agentur war. Ich habe das davor auch immer schon ein bisschen probiert, muss ich gestehen, aber nie so einen richtigen Zugang dazu gefunden, weil ich relativ groß bin, was für die Katalogmode nicht gut ist, weil dann zum Beispiel die Hosen zu kurz sind oder meine Arme zu lang für die Oberteile. Und für den Laufsteg bin ich tatsächlich ein bisschen zu weiblich gebaut. Und ich hatte ja in der allerersten Folge zu den Schönheitsidealen mit Julia ganz viel über diese Branche gesprochen und da eigentlich auch schon ziemlich deutlich wissen lassen, wie ich so dazu stehe und warum es halt mit den Modeln vielleicht auf der einen Seite auch gar nicht so richtig bei mir geklappt hat, weil da zum Beispiel auch wieder mein Fokus nicht so drauf lag. Also ich habe einfach nie so richtig an meiner Mappe gearbeitet und das wird auch immer unterschätzt. Also es gibt bestimmt die ein oder andere, die ins Modeln reingerutscht ist, aber es steckt auch unglaublich viel Arbeit dahinter, die nicht so zur Schau gestellt wird. Das heißt, man muss einfach ein Buch haben, wo tolle Bilder drin sind, die ansprechend sind und mit diesem Buch geht man dann auf unzählige Castings und das hat alles nicht viel mit Glamour zu tun, sondern viel mit Vergleichen mit anderen Mädels und dann auch mit ganz vielen Absagen und dem muss man auch echt gewachsen sein und das muss man wollen. Und dann eben auch diesen ganzen Schönheitsidealen oder Anforderungen der Branche gerecht we zu werden, wie man eben aussehen muss, soll, um ja gebucht zu werden. Und irgendwie hat es mich zu oft deprimiert, würde ich sagen, als motiviert. Und deswegen war das einfach nicht so der richtige Weg für mich, weil ich glaube, sonst hätte es auch geklappt. Ich durfte ja hier und da mal ein paar Sachen ausprobieren, wie gesagt. Einmal durfte ich auf der Fashion Week laufen und also zu einer Fashion Week im Januar war das 2016, wurde ich für zwei Shows gebucht und das war cool. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte und eben so einfach auch wieder einen Einblick in diese Branche bekommen habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich ehrlich gesagt gar nicht richtig damit angefangen und deswegen gibt es auch keinen ausschlaggebenden Grund. Ich glaube einfach, dass für mich hat auch immer das Kreative gefehlt, weil man ist irgendwie eine Puppe, die angezogen wird und der gesagt wird, wie sie laufen muss oder wie sie stehen soll, wie sie posen soll, um was es jetzt geht. Und da kann man nicht so viel von sich selber mit reinbringen, wie jetzt zum Beispiel beim Bloggen. Und das hat mir beim Bloggen einfach immer so viel besser gefallen, dass ich da selbst entscheiden kann, was sind meine Themen, wie sehen meine Fotos aus, was habe ich auf den Fotos an, wie schminke ich mich, was vielleicht dann manchmal nicht so professionell aussieht, wie wenn das jetzt ein Hair- und Make-up-Artist gemacht hätte bei einem Fotoshooting. Aber irgendwie ist es dann halt meine Handschrift und irgendwie mag ich das auch so, und dann so ein bisschen selber die Kontrolle über alles zu behalten und. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach meinem Alter geschuldet, sozusagen, dass ich in einer Zeit herangewachsen bin, in der das Bloggen und der ganze Online-Auftritt so extrem in die Höhe geschossen ist und möglich wurde und so greifbar wurde, dass ich den Fokus nicht so sehr aufs Modeln legen musste, sondern mich eben an Social-Media-Plattformen und eben der Form des Bloggens orientieren konnte und dadurch dann einfach immer mehr da reingerutscht bin, weil mein Interesse da mehr hinging. Wie bist du darauf gekommen, Bloggerin zu werden? Ja, das ist nämlich dann die zweite Frage und das ist, geht ja eigentlich dann in einem über. Und das hatte ich ja in dem Artikel, den ich geschrieben habe über meinen Werdegang sozusagen auch schon gesagt, dass ich einfach in Agenturen gearbeitet habe und dort konnte ich extrem gut hinter die Kulissen schauen, was so hilfreich war, weil ich habe einfach so ein bisschen die Handschrift gelernt, wie das Bloggen von der Business-Seite funktioniert. Es gibt ja auch unglaublich viele Mädels, die da einfach so reingerutscht sind, weil sie dann auf einmal ein Profil mit unglaublich vielen Followern hatten und dann die PR-Agenturen automatisch auf diese Mädels zugekommen sind und man so an denen gezerrt hat und die dann so ein bisschen die Branche auch bestimmt haben und definiert haben. Und ich hatte in der Zeit 2015, 16, 17 ja eben eher die Möglichkeit, das mir so von der anderen Seite anzuschauen, was mir heute auch hilft, weil ich dadurch die Agenturen besser verstehe, weiß, wie man gute Präsentationen macht, wie man richtig pitcht, wie man E-Mails schreibt, wie man ja dieses ganze, diesen ganzen Business-Aspekt, der auch gerne vergessen wird, weil man am Ende halt ein Foto sieht, was nett aussieht, also je nach Geschmack. Und ja, dass halt einfach so viel mehr dahinter steckt und das konnte ich alles in dieser Zeit lernen und irgendwann kam der Punkt, da war einfach mein ganzes Herz in dem aktiven Part und nicht mehr in dem passiven, dass ich das von dem operativen sozusagen umwandeln wollte und selber dann als Bloggerin agieren und auftreten wollte und eben nicht mehr mit Bloggern arbeiten wollte, also aus der PR-Agenturseite Sicht. ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wo findest du die Inspiration für deine Artikel? Eigentlich ziehe ich all die Inspiration aus meinem Leben. Ich bin ein sehr interessierter Mensch. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen meinem Sternzeichen geschuldet. Also ich bin Wassermann und man sagt uns schon nach, dass wir eigentlich alles hinterfragen und immer mit einem Fragezeichen rumlaufen. Und so ist es bei mir tatsächlich auch. Also man kann mit mir spazieren gehen und ich sehe irgendwie, keine Ahnung, eine Muschel am Strand und dann stelle ich die blödeste Frage, wieso ist jetzt genau diese Muschel hier gelandet und nicht eine andere Muschel? Also ich muss irgendwie alles immer von so einer ganz komischen Seite betrachten. Manche Leute verzweifeln daran auch, manche finden das irgendwie unterhaltsam und andere denken sich so, puh, ja okay, denkt ihr jetzt selber eine Antwort aus oder nehme ich einfach so, wie ich bin. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein unglaubliches Interesse für Dinge, Sachen zu hinterfragen, auch zu kritisieren, nicht alles einfach so hinzunehmen. Wer mir schon eine Zeit lang folgt und meine Artikel liest und bei mir auf Instagram vorbeischaut, der weiß, dass ich es nicht lassen kann und auch nicht lassen möchte, Sachen wirklich nochmal von der anderen Seite zu beleuchten und ganze Themenbereiche auch in Frage zu stellen und da einfach viel tiefer zu blicken, als es in dieser vermeintlich oberflächlichen Welt so ja, an den Tag gelegt wird. Weil im Internet ist ja alles so schnelllebig und man kommt kaum mehr durch mit Inhalt. Alles ist nur noch total auf, ja, für mich eigentlich so ein bisschen trivialen Humor getrimmt. Auch, ich finde, das ist ja alles schön und gut. Wir wollen unterhalten werden, wir wollen irgendwie lachen und uns ablenken, aber für mich zum Beispiel persönlich ist es überhaupt nicht bereichernd. Also wenn ich mir da so witzige Videos anschaue, dann merke ich, wie zehrend und süchtig machend das ist, weil man dran hängen bleibt und auch immer weiter scrollt und sich diese Videos anschaut und am Ende bin ich so erschöpft davon, weil ich mit so viel Information, die keine Information ist und so viel Energie von anderen Menschen auf einer irgendwie nicht sonderlich geistig bereichernden Ebene vollgeballert wurde und ich bin danach immer komplett irgendwie, ich stelle alles in Frage und denke mir so, das kann nicht wahr sein oder das kann nicht sein, dass das ist so ein Inhalt oder so eine Inhaltslosigkeit so eine Macht auf uns hat und ich versuche immer sehr dagegen anzukämpfen, sehr auf Bildung, auf Kultur, auf Kulturerhalt, auf Inhalt zu pochen und das ist jetzt eine sehr lange Antwort auf diese Frage, es tut mir leid, aber ich fühle das einfach alles so, dass ich da so ein bisschen ausschweife und so viel Emotionalität reinlege und daher kommt dann halt diese ganze Inspiration, weil ich einfach auch mir Sachen anschaue und dann kommen Fragen in meinem Kopf auf und ich lese viel. Ich lese viele Bücher, ich lese Zeitschriften, ich versuche nicht so viel auf zum Beispiel Instagram unterwegs zu sein, sondern stattdessen eher die Kindle-App, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber einfach auch so als Tipp zu öffnen und dann lieber ein paar Seiten in einem Buch zu lesen, als wieder eben in diesen Scrolling-Sog zu verfallen und das inspiriert mich. kannst du davon leben? Ja, also ich bin seit 2018, habe ich ja auch in dem Artikel geschrieben, selbstständig. Und das umfasst natürlich noch um einiges mehr, muss ich dazu sagen. Also das Bloggen ist ein Teil davon. Dann die sozialen Medien zu bespielen, was für mich Pinterest und Instagram ist. Und jetzt eben der Podcast dazu kommt, aber der Podcast ist bisher werbefrei. Also man finanziert sich ja dann über diese Kooperations- und Werbedeals, indem man eben mit Marken zusammenarbeitet und dieser Werbeplatz dann bezahlt wird. Und je nachdem, was für ein Interesse die Marken haben, kann man dann eben Angebote darlegen. Und tatsächlich biete ich einfach immer auch den Blog mit an, weil ich extrem überzeugt davon bin und auch Überzeugungsarbeit leiste und dann viele auch plötzlich Lust haben auf den Blog, obwohl sie vorher dann nie dran gedacht haben, aber ich auch so ein bisschen darauf bestehe. Also ich mache langfristige Kooperationen. Ich möchte nicht nur einfach nur einen Post raushauen und dann hat sich das erledigt und davon dann 50 und 50 verschiedene Produkte und das ist halt so eine Masse, von der ich nicht überzeugt bin. Das habe ich vor einem Jahr vielleicht auch noch ein bisschen anders gemacht. Da habe ich irgendwie genommen, was reinkam, um das irgendwie aufzubauen und am Leben zu erhalten, mich am Leben zu erhalten. Und jetzt werde ich tatsächlich viel selektiver, habe aber auch mittlerweile andere Sachen, mit denen ich eben auch in diesem Bereich selbstständig unterwegs bin, wie zum Beispiel digitale Konzepte für Künstler entwickle oder einfach nur Content produziere, sprich eher als so eine kleine Produktionsfirma agiere und dann einfach nur Content erstelle, ohne dass der bei mir gepostet wird. Das sind auch noch Sachen und einfach sonst freischaffende Projekte, wie einfach Texte schreiben als Ghostwriter oder ja, also alles, was irgendwie so in diesen ganzen schriftlichen Bereich hineinfällt oder in Bilder produzieren oder in ja, eben Konzepte machen für andere Künstler, meistens im Musikbereich. Und das baue ich jetzt auch natürlich noch alles aus. Und ja, nebenbei, oder was heißt nebenbei? Ich habe ja vorhin auch gesagt, nebenbei passiert eigentlich nie irgendwas, was man Vollzeit macht. Ja, fülle ich meine Kanäle mit Inhalt und das könnt ihr ja alles auch sehen und verfolgen. Verdient man als Blogger viel? Das ist so eine Frage, die beantwortet an sich niemand gerne und die auch ja, kritisch betrachtet wird, weil wir uns alle irgendwie immer fragen, also ich gehe ja auch nicht auf der Straße zu einer Krankenschwester oder zu einem Bankkaufmann oder zu einem, was weiß ich, also jegliche Lehrer hin und frage so, hey, was verdienst du eigentlich? Das ist, das macht man nicht, weil man da so ein gewisses diskretes Verhalten an den Tag legt, aber da diese ganze Online-Blogger-Branche nicht so durchschaubar war am Anfang, ich glaube, dass da immer mehr Transparenz herrscht, ja, hat man auch immer irgendwie so gefragt, ja, wie lebt man denn davon? Und wie viel man verdient, ist sowieso eine extrem subjektive Wahrnehmung, weil einfach viel anders definiert werden kann. Also für mich ist viel, glaube ich, was anderes als für andere Menschen. Wenn ich dann zum Beispiel an Projekte denke, wie Bauprojekte, wo die ein unglaubliches Volumen haben und davon mehreren Millionen irgendwie die Sprache ist, dann bin ich im Verhältnis, egal wie viel ich verdiene, wahrscheinlich immer noch für die in deren Augen, dass ich wenig verdiene. Aber ich für meinen Teil verdiene das Geld, sodass ich zumindest meine Miete und meine Krankenkasse bezahlen kann und davon ja sonst auch mein Leben bestreiten kann. Und dementsprechend ist es für mich genug. Und wenn ich den Anspruch habe, mehr verdienen zu wollen, muss ich einfach auch mehr Gas geben und mehr arbeiten und habe dann vielleicht auch mehr Verantwortung, mehr Verpflichtung. Das geht ja dann quasi einher. Also das ist ja auch so ein bisschen der Fleiß. Hat einen Preis? Oh Gott, nicht schon wieder. Ich wollte es dieses Mal krampfhaft vermeiden, irgendeinen Spruch zu bringen, der keinen Sinn macht. Ich habe es nicht geschafft. Es tut mir leid. ja, und was man auch dazu sagen muss, Selbstständigkeit, ich verdiene absolut nicht jeden Monat das Gleiche. Es kann auch sein, dass mal einen Monat überhaupt nichts reinkommt und im nächsten Monat werden alle Berechnungen bezahlt von 2 Monaten davor. Also ich habe einen Cashflow, aber keinen regelmäßigen. Aber mir ist das auch nicht wichtig, dieses jeden Monat mein Geld auf dem Konto zu haben. Durch die Selbstständigkeit vergesse ich ehrlich gesagt sowieso oft, ob Montag oder Sonntag oder Januar oder März ist, weil entweder, jetzt durch Corona noch verstärkter, aber auch davor schon, weil die Events haben oft am Wochenende stattgefunden. Dann wurde man zum Beispiel für einen Freitagabend gebucht und sonntags haben Shootings stattgefunden und dann hat man dienstags sich vielleicht mal zum Kaffee treffen können und da irgendwie ein bisschen ruhigeren Tag gemacht. Aber da ist eigentlich, also man sagt ja nicht umsonst selbst und ständig und deswegen arbeitet man eben selbst und ständig. Ist ein Blog heute noch lukrativ? Also ein Blog ist dann ja lukrativ, wenn er lukrativ ist. Das ist irgendwie eine ziemlich dämliche Aussage. Aber das heute ist quasi irrelevant in diesem Satz, weil wenn du was aufbaust, wenn du was startest, wenn du was sein willst, dann ist es dann lukrativ, wenn du es eben geschafft hast. Und nicht, also jedes Startup, man kann das ja auch als Startup betrachten, braucht einfach seine Zeit, sich aufzubauen, gesehen zu werden und gehört zu werden. Und das unterschätzt man auch beim Bloggen. Man ist nicht, wenn man sich entscheidet, diesen Beruf zu machen und da nicht einfach reingerutscht ist und auf einmal was für eine blöde Zahl, einfach Tausende von Followern hat und sich die eben aufbauen muss, dann muss man da eben Step by Step voranschreiten sozusagen und das wie eine Marke, wie eine Firma aufbauen, die sonst vielleicht sogar Investitionen bekommen hätte von Investoren. Wie schafft man es, eine Reichweite aufzubauen, wenn ich gerade schon von Tausenden von Followern spreche? Ja, wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann hätte ich vielleicht auch mehr. I'm sorry, da bin ich vielleicht wirklich die falsche Ansprechpartnerin. Aber was ich zum Beispiel halt so als Glaubenssatz habe, ist, ich brauche nicht die meisten Follower, ich brauche auch nicht die meisten Likes, sondern ich brauche die Likes und die Follower, die mir zuhören und die sich für das interessieren, was ich mache, weil ihr seid es mir quasi wert, dir das zu schreiben und das ja nach außen zu tragen, was für eine Message ich habe. Glaubt mir, es wäre so viel einfacher, wenn ich allen Trends nachjagen würde, die für Reichweite sorgen, die bei der Masse ankommen und die eben meine Klickzahlen so nach oben treiben, zum Beispiel kriege ich Tausende von Anfragen, irgendwelchen Gruppen beizutreten für so Engagement-Gruppen. Das geht dann immer so, dann hat man eine Gruppe und dann liked man und bekommt dann eben ein Like zurück. Geht dann noch weiter, man speichert und die andere Person speichert auch und man kommentiert und man bekommt dann auch einen Kommentar. Das ist dann alles auch organisch und nett. Und möchte ich auch gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden oder verteufeln, das ist einfach nur eine Sache, wie es abläuft, weil diese ganzen künstlichen Bots oder Fake-Follower hat ja jeder mittlerweile gecheckt, dass das nichts bringt, dann hat man es eben wieder halt auf was Organisches runtergebrochen und alle Mädels treffen sich dann halt in solchen Like-Gruppen. Und das hilft dann vielleicht auch für die Zahlen. Aber ich habe da lauter Mädels, ohne denen das jetzt vorwerfen zu wollen, der Account, ihr eigener Account ist denen wichtig und nicht mein Account, nicht mein Inhalt. Sprich, wenn ich von denen ein Like und einen Kommentar bekomme, sieht das vielleicht toll aus, weil ich dann 100 Kommentare mehr habe. Aber es sind eigentlich in meinen Augen 100 wertlose Kommentare, weil sie nicht auf meinen Inhalt eingehen und sich nicht für meine Person interessieren, sondern nur daran interessiert sind, zurückgeliked und zurückkommentiert zu werden, damit sie wieder mehr glänzen. Und für mich ist es einfach ein Wertesystem, Thema, was völlig Banane ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist es halt einfach, das bringt mich teilweise auch krass an meine Grenzen, muss ich sagen, weil dieses Organische, dieses Soziale, das ist, in meinen Augen ist es nicht sozial, das ist einfach eine Fake-Mentalität, die wir da alle in diese, oder in Energie, die wir da dadurch aufbauen, die einfach so ein Kartenhaus ist, was irgendwann in sich zusammenbricht. Und es ist halt schade, weil ich dadurch nicht gesehen werde von Leuten, die sich vielleicht wirklich für mich interessieren, weil sich andere ins Licht drängen, die ja, denen es halt wirklich darum geht, so einzuschlafen mit so und so viel Likes auf dem Konto. Und mir ist eigentlich am wichtigsten, dass die Message, die ich nach außen trage, auch eine Message hat und ich mir als Person nicht so krass wichtig bin, mich da in den Vordergrund drängen zu müssen. Aber das ist einfach, ja, also der Job auf Instagram zum Beispiel verlangt das halt eigentlich ab. Und da muss man dann halt auch überlegen, ist das das Richtige, was ich noch mache? Ist der Job überhaupt was für mich, der hier irgendwie funktioniert? Und die Screenshots, die man dann bei Agenturen einreichen muss, um vielleicht einen Job zu bekommen und um bezahlt zu werden und so weiter. Das ist alles, ja, also das zerrt ganz schön an den Nerven. Aber ich zum Beispiel, jetzt wo ich das Ganze, diese ganzen negativen Impulse rausgelassen habe, ich glaube einfach so krass an das, was ich da mache. Und das Feedback bekomme ich auch von Kunden und von Agenturen, die dann zum Beispiel mich auch teilweise managen. Also mittlerweile mache ich nicht mehr alles selber, sondern hatte in einem Jahr eine Person, die sich darum gekümmert hat. Dieses Jahr habe ich jetzt einen Vertrag unterschrieben mit einer Agentur, die sich auch darum kümmern wird, irgendwie mich also auf meinem Kanal Marken zu platzieren, die halt zu mir passen. Und das findet dann auch in ganz enger Absprache statt. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ist ja jetzt alles auch noch zusätzlich mit Corona gar nicht so einfach. Und da irgendwie, ja, coole Stories zu erzählen. Und irgendwie muss man sehr bedacht sein, was man gerade sagt, habe ich das so ein bisschen das Gefühl. Aber da ich so meine Themen habe und meine einen gesunden Menschenverstand zu besitzen oder auch ein gewisses Feingefühl für Situationen, habe ich da bisher jetzt irgendwie noch nicht negative Kommentare oder einen Shitstorm oder irgendwas bekommen, weil ich eigentlich auch sehr gewissenhaft mit allem umgehe und ja, so ein bisschen im Sinne der Maxime, wenn das ein allgemeingültiges Gesetz ist und ich dann dahinter stehen kann, dann denke ich auch, dass es bei euch, dass diese Energie, die ich da in mir habe, bei euch auch so ankommt. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Mann, ey, ich schweife, glaube ich, immer mal wieder ein bisschen ab. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sage ich euch trotzdem Dinge, die diesen ganzen Beruf und dieses ganze Feld, in dem ich unterwegs bin, nahbarer machen. Weil wir fordern immer, das habe ich jetzt ja erst ein Instagram-TV hochgeladen zur Nachhaltigkeit in der Mode, wir fordern immer von allen anderen, seid transparenter, mach dies, mach das. Aber wenn es dann um ein Selbst geht, ist man immer so, ja, nee, ich möchte jetzt aber nicht so viel erzählen. Und ich erzähle euch jetzt einfach hier gerade von einem Beruf, wo man auch kein Blatt vor den Mund nehmen muss und der auch ganz normale Strukturen hat und Challenges und was auch immer. Und ja, über den aber nicht so viel gesprochen wird, weil das auch alles eine sehr illusionäre Welt ist, die da aufgebaut wird im Internet. Wie hast du deinen Blog aufsteigen lassen? Ich glaube, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, spiegelt so das schon wieder, was ich auf diese Frage antworten kann. Meine Passion, meine Leidenschaft, sich dahinter klemmen, nicht aufzugeben, auch wenn ich weniger Likes, weniger Follower habe oder also einfach auch, ja, es ist immer viel Unsicherheit, weil man ja sich präsentiert, trotzdem dran zu bleiben und an das zu glauben, was man macht. Und ich glaube, das ist am allerwichtigsten, wenn man sich auch dafür entscheidet, online ein Leben auf, also sein Leben auf einem Online-Leben aufbauen zu wollen, weil man muss ja immer irgendwie präsent sein, man stellt sich immer zur, also ihr habt immer von außen die Möglichkeit, all das zu bewerten, was ich mache und was ich vermeintlich für euch bin im digitalen Raum. Und das kann manchmal ganz schön beängstigend sein auch, oder man verändert sich ja auch oder man hat private Probleme, die man auch jetzt nicht so zum Thema machen möchte, und dann kann man nicht so frei sein, wie man es vielleicht gerne wäre, oder ist frei, bekommt dann aber irgendwelche Anfeindungen oder ja, Kommentare darauf. Also wenn man sich dafür halt entscheidet, online zu sein, dann muss man irgendwie so ein bisschen, ja, also es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, und mit der wenn man die getroffen hat und dann mit der einig ist und sich da reinschmeißt und dahinter steht und diese Leidenschaft mit reinbringt, dann kann man damit wachsen und dann ist es auch aufsteigend. Und nur weil man vielleicht langsam wächst, heißt es trotzdem, dass man wächst. Es muss nicht alles immer, in dem Artikel hatte ich noch geschrieben, höher, schneller und weiter. Und von dieser Position, die ich damals hatte, 2019, bin ich tatsächlich ein bisschen weggekommen. Ich muss nicht höher, schneller und weiter sein, sondern ich muss sein, vor allem. Ich muss hier im Hier und Jetzt sein. Und wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann steige ich automatisch auf irgendwann. Und ob das schnell ist, ob manche den schnelleren Weg bevorzugen, so wie ich es damals irgendwie gemacht habe, bin ich jetzt so ein bisschen, vielleicht ist es auch der Pandemie bedingt, völlig fein damit, dass es auch langsamer gehen darf und dass man vielleicht in eine Sache nicht so eine Masse reinlegen will, wie ich muss jetzt 50 Artikel schreiben, ich muss noch einen Podcast, ich muss noch dies, ich muss noch bei Clubhouse mich anmelden, ich muss auch noch eine TikTok-App haben, sondern ich sage ganz bewusst mittlerweile Nein zu Sachen und beschränke mich auf die, die ich kann, die ich machen will und für die ich mich vielleicht 2 Tage vorher entschieden habe, weil es ist einfach in so eine schnelllebige Welt, dass jede Sekunde immer was Neues aufploppen kann und alles da draußen lenkt uns einfach nur ab. Und ich glaube, diese Ablenkung hindert einen am meisten vom Aufsteigen. Wie findet man sein Thema, wenn das eigene Leben nicht so spannend ist? War relativ ähnlich zu der Frage, wie findet man spannenden und guten Content? Also zudem, wenn das eigene Leben nicht so spannend ist, das ist schon mal ein Glaubenssatz, den ich überdenken würde, die Person, die das gestellt hat. Denn das ist ja irgendwie auch so ein bisschen ein Vorwurf an einen selber. Wieso ist denn das Leben nicht so spannend? Oder warum denkst du, dass dein Leben nicht spannend ist? Vergleichst du dich zu viel mit den Leuten, die draußen sitzen, die dir irgendeine Welt auf Instagram zeigen, die du gerade nicht lebst? Und tritt da einfach Schritte zurück, besinn dich auf dich selber, überleg, was erlebst du und das, was du erlebst, ist völlig in Ordnung. Und dann überleg, was sind deine Probleme im Alltag, was beschäftigt dich, wo kommst du her, was hast du gemacht, weil wir erleben alle was, wir existieren. Und wenn wir, Sokrates hat das doch gesagt, ich lebe, also bin ich. Und das heißt, das ist so, so viel wert. Das ist dein Leben und das ist spannend, weil du bist gerade. Und dafür kann man unglaublich dankbar sein. Und das, was diese Frage aufkommen lässt, ist der Vergleich mit anderen. Und wenn andere sich so in den Vordergrund drängen müssen, dass sie die ganze Zeit glänzen, dann ist das auch ein Problem, was die vielleicht in sich haben, aber nichts, was du dir zu deinem machen solltest. Jetzt wird es hier ein bisschen Coaching-mäßig. Aber ja, es sind auch Fragen, die ich kann das jetzt so beantworten, weil ich unglaublich viel Literatur dazu gelesen habe, weil ich mich so krass mit mir selbst auseinandergesetzt habe, weil ich solche Themen für euch aufarbeite. Und deswegen kommen diese Antworten wie aus der Pistole geschossen, weil ich mittlerweile davon überzeugt bin, weil ich aber früher in jüngeren Jahren so dramatisch auch in solche Fragen gestellt habe. Und deswegen glaube ich zu wissen, dass ich, das ist einfach auch ein Prozess, aber dass man auf jeden Fall diesen Glaubenssatz transformieren kann. Und dann kommen auch, wenn man eben diesen Glaubenssatz ändert, die spannenden Themen. Ich habe zum Beispiel ja Kultur- und Medienbildung studiert und als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mit Leuten abgehangen. Da hat es nicht so viel Raum gehabt oder ist nicht so auf Anklang gestoßen, dieses gerade auch Kultur. Tatsächlich, das Wort war mit den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe, ein Problem. Es war einfach komisch. Ich glaube, ich habe mich lange mit Leuten umgeben, die gar nicht so richtig zu mir gepasst haben, für mich im Kern, aber die eine Zeit lang mich begleiten mussten, damit ich extrem wachsen konnte. Und da habe ich so viel gelernt, indem ich einfach irgendwie so ein bisschen von mir und meinem Wertesystem abgedriftet bin und dann auf den Umweg quasi zu mir selber gefunden habe. Und auf einmal war für mich so klar, ich will voll den Fokus auf Kultur legen, was ich eigentlich so fast 3-4 Jahre voll von mir weggeschoben habe. Und Ja, das finde ich zum Beispiel eigentlich auch ein spannendes Thema, wie man eben auf Umwegen so ein bisschen zu sich selber findet und sich aber trotzdem Raum gibt für jede Version, die man lebt in seinem Leben. Und um es jetzt mal ganz krass auf ein Beispiel runterzubrechen, ich habe mich immer für Skincare interessiert und da habe ich eigentlich die ersten Artikel drüber geschrieben. Ich hatte als Kind extrem Neurodermitis, da habe ich über Neurodermitis geschrieben, dass ich mich nicht wohl in meiner Haut fühle. Dann hat es angefangen, dass ich mit Marken, mit medizinischer Hautpflege, Entschuldigung, dass ich mit medizinischer Hautpflege zusammengearbeitet habe und dadurch so auf diesen Zweig kam, das erste Mal Marken zu integrieren und dadurch eben so eine Brücke geschaffen habe zwischen dem, was ich schreibe und das Werbliche zu verbinden, was man eben dann Advertorial nennt, also nicht Editorial, sondern Advertorial. Ad steht ja für Werbung, was wir ja auch alle immer kennzeichnen müssen, falls ihr das auf Instagram schon gesehen habt. Hashtag Ad. Also ich schreibe immer Anzeige hin, weil wir sind ja schließlich Deutsch. Also ich rede Deutsch und deswegen glaube ich, dass meine Zuhörer auch überwiegend Deutsch sind, aber vielleicht nicht alle in Deutschland leben. Okay, was rede ich gerade? Nächste Frage. Wie wird man trotz kleiner Followerzahl für Kunden interessant? Ganz einfach, indem du hinter dem stehst, was du machst. Indem du so überzeugt davon bist, dass deine Plattform trotzdem die richtige ist. Und das Feedback bekomme ich so krass von Kunden, weil ich einfach so eine klare Linie durchziehe mit dem, was ich kommuniziere, was ich nach außen transportieren möchte, was für eine Einstellung ich habe und dann halt einfach oft professionell arbeite, was ich auch in den Agenturen gelernt habe, dass ich richtige Präsentationen mache, dass ich abliefer, dann wenn die Daten irgendwie gesetzt waren, es passieren immer Fehler, keine Frage, oder man ist überfordert oder früher auf Reisen oder sowas gestresst gewesen und dann ging irgendwas unter, aber im Großen und Ganzen ist man ja in ständigem Austausch und kriegt das dann auch alles über die Bühne oder man muss einfach offen und ehrlich sein, wenn irgendwas nicht so klappt, wie es vereinbart war und dann einfach auch auf Augenhöhe mit den Kunden kommunizieren. Und ich stehe halt auch total hinter dem, was ich platziere und hinter den Storytellings, die ich da mache. Und deswegen schätzen die Kunden den Content sehr. Zumindest das ist das Feedback, was ich immer bekomme. Und jetzt ja auch schon über mehrere Jahre. Deswegen kann ich das jetzt auch so frei sagen, was mich natürlich auch ehrt und stolz macht und mich darin bestätigt in dem, was ich mache. Gibt es eine Altersgrenze nach oben oder nach unten, frage ich mich jetzt, aber auf beides bezogen eigentlich nein, beziehungsweise nach unten. Die Kids von heute werden immer jünger, was den Zugang zum Internet angeht, befinden sich auf eher, würde ich sagen, TikTok, auf den noch schnelleren Apps, vielleicht auch schon Apps, die ich gar nicht mehr kenne oder nutze. Und da, ja, es ist also, da ich auch in dem Studium Kultur- und Medienbildung hieß das ja, und Medienbildung ist so ein bisschen der pädagogische Aspekt und wie gehen wir mit den Sachen um, beinhaltet natürlich auch Mobbing oder ja, einfach so dieser ganze pädagogische Aspekt, was stelle ich ins Internet, wie freizügig bin ich da mit meinen Emotionen, dies. Das ist natürlich alles so eine krasse Grauzone, muss ich sagen. Also nach unten würde ich halt sagen, haben die Eltern auch eine gewisse Verantwortung, ihre Kinder auf dem Weg zu begleiten, medial in dieses mediale Ich zu begleiten, da ein Auge drauf zu haben oder vielleicht dann auch mit den Kids was zu machen, um eben ein gewisses Interesse zu zeigen, weil es bringt auch nichts, das denen zu verbieten. Das ist einfach so allgegenwärtig. Das kann man einfach nicht irgendwie aus dem Leben von Kindern raushalten. Und nach oben hin gibt es auf jeden Fall gar keine Grenze. Also ich habe mal auf einem Event eine 70-jährige YouTuberin kennengelernt. Die redet über Glück im Alter und ist super erfolgreich. Hat, glaube ich, zwei Bücher geschrieben und ist echt eine krass inspirierende Frau gewesen und sah auch total fit aus. Und es war wirklich, also da habe ich echt gedacht, so, okay, danke, du hast mir die Angst vor meinem Alter, vom Alterwerden genommen. Wie fängt man überhaupt mit dem Bloggen an, wenn man noch keinen Kontakt zu Agenturen hatte? Also, ich glaube, am Anfang ist es einfach wichtig, erstmal durchzuhalten, erstmal deinen Kanal aufzubauen, Bilder zu machen, ständig irgendwie präsent zu sein. Du musst deinen Instagram-Account, deinen Blog oder die für die mediale Plattform, für die du dich halt entscheidest, wie deine Visitenkarte sehen. Und wenn die zum Beispiel das letzte Bild 2 Wochen alt ist, kannst du nicht eine Agentur schreiben und sagen, ja, also ich mache das und ich baue mir da gerade eine Community auf, sondern du musst wirklich so aktiv sein, dass die sehen, okay, da passiert regelmäßig was und da die ist voll gewillt, da sich was aufzubauen. Und dann kann man einfach die Press Days auch nutzen. Das veranstalten Agenturen, PR-Agenturen und stellen dann alle Kunden vor, die sie so haben. Jetzt auch alles überwiegend online. Ist natürlich jetzt auch irgendwie schwierig, alles durch Corona. Und auf der anderen Seite auch einfacher, weil die ganzen Links werden mehr geteilt. Man hat einfacheren Zugang zu Fashion Weeks. Man kommt vielleicht in Shows rein, in die man persönlich nicht reingekommen wäre, keine Einladung bekommen hätte, aber der Online-Link wird verteilt. Also eigentlich ist es auch gerade eine coole Zeit, die Chance zu nutzen, überall zu fragen, hey, man kann einfach googeln, PR-Agenturen, Stuttgart PR-Agenturen, München PR-Agenturen, Berlin. Dann geht man da alle durch, schreibt alle an, so, ich baue mir gerade was auf, das ist mein Portfolio und das sind meine Themen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr Online-Veranstaltungen habt und ich daran teilhaben darf oder ihr mir einfach mal vorstellen könnt, welche Brands ihr gerade betreut und so ein Interesse zeigt. Nicht wundern, PR-Agenturen bekommen unglaublich viele E-Mails, sie schreiben nicht immer sofort. Man kann auch einfach mal anrufen. Ich weiß, ich bin auch nicht so der krasse krasse Telefoniererin, aber hilft natürlich und geht auch viel schneller. Wie gehe ich damit um, wenn Brands mit dir kooperieren, aber nicht zahlen wollen? Also für mich war es eigentlich von Anfang an klar, dass wenn ich Werbung platziere, dass das ein Deal ist und dass das einen Gegenwert hat und der ist für mich Geld, weil Schenkungssteuer und Sachen einfach so zu bekommen, ist auch wieder ein Thema in Deutschland, muss man halt voll aufpassen. Und deswegen ist es für mich einfach zum Arbeitsmaterial, wird das, wenn ich eben dafür vergütet werde, wenn ich damit arbeite. Ich behalte aber auch kaum die Sachen, schicke sie zurück, weil das ist, wie gesagt, das Arbeitsmaterial, mit dem ich arbeite und so eine Masse auch gar nicht besitzen kann oder will. Und da, glaube ich, habe ich auch eine ganz andere Einstellung als viele andere, die gerne alle Geschenke entgegennehmen und sich damit irgendwie die Wohnung, die Sachen und so ausschmücken. Ich mache lieber irgendwie, sehe das so separat, mache meinen Job und kaufe mir dann die Sachen, die ich halt für meinen Alltag brauche, von dem Geld, was ich durch den Job verdient habe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, kriegt man auch das ein oder andere als Pressesample, um auszutesten oder Agenturen betreuen neue Kunden und wollen dir das zeigen. Und ja, da wird dann aber halt natürlich auch irgendwie erwartet, dass man das dann vielleicht mal integriert. Und ich bin da einfach immer relativ transparent und sage, also wenn eine Platzierung oder was erwartet wird, dann müssen wir einen ganz normalen Kooperationsdeal eingehen. Und ich bin mir, glaube ich, meines Werts oder der Arbeit, die ich mache, bewusst. Und das kommuniziere ich auch einfach ganz selbstbewusst so. Und wer da keine Lust drauf hat, der ist dann vielleicht halt auch nicht der passende Kunde für mich oder die passende Zusammenarbeit. Und das habe ich aber irgendwie von Anfang an, hatte ich da nicht so krasse Probleme, dass ich das, dass ich da so rumhandeln musste oder ich sage dann halt auch einfach nein. Also am Anfang, klar, ist es immer irgendwie verlockend und da habe ich bestimmt auch das eine oder andere entgegengenommen, was cool aussah oder klang oder so, aber mittlerweile ziehe ich da echt so krass, ja, eine Grenze, würde ich sagen. Und deswegen einfach deinen Wert kennen, den komplett definieren, mit ins Media Kit packen, deine Preise, die du hast und wenn darüber nicht gesprochen werden will, dann ja, ist es halt, musst du für dich selber entscheiden, aber ich habe da dann meistens eben kein großes Interesse daran. Weil ich finde es auch den anderen Kunden unfair gegenüber, die für die Leistung und die Platzierung und den Werbeplatz bezahlen. Und dann muss man irgendwie mit fairen Karten spielen und allen Kunden die gleichen Bedingungen sozusagen offenlegen. Und ich fahre damit eigentlich auch ziemlich gut, indem ich eben halt gleich so eine Preisliste habe. Wie kann man Marken überzeugen, dass Arbeit vergütet werden soll? Ja, das habe ich ja gerade so eigentlich durchdringen lassen, indem man sich seines Werts einfach bewusst ist und einfach auch aufzeigt, was bietest du dafür? Also ich zeige immer ganz klar, was du für das Geld, was du für diese Leistung bezahlst, auch bekommst. Das schreibe ich halt in Tabellen rein und dann ist den Kunden eigentlich ganz klar. Und dann können sie sich aussuchen, wollen sie das große Paket oder das kleine Paket und haben einfach so dann so ein bisschen eine Wahlfreiheit und ein Mitbestimmungsrecht sozusagen. Hat man als Neuling überhaupt noch Chancen oder ist der Markt übersättigt? Lohnt es sich noch anzufangen? Naja, also ich finde das auch immer, der Markt scheint unglaublich übersättigt, aber eigentlich auf den ganzen Events rennen immer die gleichen Leute rum, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise die Events finden ja gerade gar nicht mehr statt, aber ich finde, dass der Markt überhaupt nicht übersättigt ist, vor allem an Content, der Inhalt bietet und tiefer geht. Und deswegen würde ich alle befürworten, die da irgendwie noch einsteigen wollen und auch was zu sagen haben. Und ansonsten überleg doch einfach mal für jeden Beruf. Ich weiß nicht, aber es gibt genug Anwälte, es gibt genug, jetzt muss ich mal überlegen, was es für Berufe gibt. Also es gibt eigentlich von allem, wir sind so viele Menschen und es ist so eine Masse da draußen an allem und es gibt von allem eigentlich genug. Es gibt genug Podcasts, es gibt genug Blogs, es gibt genug Instagram-Kanäle, es gibt, ja, eigentlich alles ist eigentlich gut vorhanden und dann könnte man sich ja bei jedem Ding fragen, okay, soll ich das jetzt studieren, soll ich das jetzt irgendwie dafür eine Ausbildung machen? Ja klar, du musst dich halt einfach in deinem Leben für eine Sache entscheiden, musst du auch, also jetzt halt dann und dann kannst du dich auch irgendwann wieder umentscheiden. Ich bin auch überhaupt nicht so dieser Verfechter von, man muss sein Leben lang eine Sache machen, man hat ja schon nur ein Leben, wenn man 50 Sachen in dem einen Leben ausprobieren will, go for it. Aber immer so dieses an einem Festhalten und irgendjemandem was beweisen zu wollen, so for what? Und wenn du dich von heute auf morgen entscheidest, einen anderen Beruf zu machen, dann kann man das machen. Ich habe auch manchmal so Tage, da denke ich mir so, boah, also dieses ganze Online-Sein und immer so sich zeigen zu müssen und so diesem ganzen Digitalen auszusetzen. Ich will irgendwie, ja, diese dann noch Werbung dazu und wenn man das alles an einem Tag so in Frage stellt, dann denke ich mir auch manchmal, okay, hätte ich doch mal was in Anführungsstrichen Vernünftiges gemacht. Und dann ist es am nächsten Tag aber auch wieder in Ordnung und man reflektiert so, wo man ist, wo man steht, wo man hinwachsen kann und so weiter. Und deswegen, also übersättigt ist vielleicht gar nichts. Also ich glaube, wirklich, einfach machen. Das, was man für sich entscheidet, das ist deine eigene kleine Welt, die du kreierst und die kannst du füttern. Aber übersättigt ist sie dann trotzdem nicht. Okay, aber ich hoffe, ich habe das logisch ausgedrückt. Wir kommen auch dem Ende entgegen. Es ist jetzt auch schon fast eine Stunde. Wahnsinn. Eine Stunde, die ich über mich hier gesprochen habe, das hätte ich mir vorher auch nicht zugetraut. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Folge, weil ich eigentlich alles immer sehr mit Themen fülle, mit anderen Menschen und wenig so über mich immer rede, weil ich es einfach gar nicht für so wichtig empfinde, sondern irgendwie so gerade auch kulturelle, gesellschaftliche Themen oder euch oder die Bedürfnisse, die draußen herrschen, irgendwie immer so ein bisschen mehr in den Vordergrund stelle als so meine eigenen. Und zumindest als mein mediales Ich. Und deswegen, ja, hatte ich ein bisschen Respekt vor dieser Folge. Und ich bin auch mal gespannt, wie sie bei euch ankommt. Ob ihr sagt so, oh nee, rede lieber wieder mit anderen Interviewpartnern. Du redest ohne Punkt und Komma. Oder ob ihr sagt, das war voll spannend und wir hätten irgendwie noch mehr Bock von dir Einblick zu bekommen, in welche Themen auch immer. Wir können auch über andere Themen sprechen. Was auf Instagram zum Beispiel immer krass gut ankam, war Hormone, hormonelle Verhütung. Und da habe ich von euch immer wahnsinnig viel Feedback bekommen, wenn es mal um die Pille ging oder sonstige Themen. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab, um Gottes Willen. Also, hast du einen langfristigen Plan für deinen Blogger-Job? Im Moment bin ich sehr happy mit dem, wie ich mich aufgestellt habe, was ich mir erarbeitet habe und wie ich dadurch vor allem auch so ein bisschen durch den Lockdown komme. Wir befinden uns ja immer noch da drin. Ich drücke die Daumen, dass das alles echt bald ein Ende hat. Das ist so, okay, davon fange ich jetzt nicht auch noch an. Aber ich werde es einfach so weitermachen. Ich habe auch das auf Instagram mal gesagt in der Story, dass ich auch so, jetzt ist ja auch Januar dann vorbei und da überlegt man sich, oder hat man ja auch so ein paar Vorsätze und ich mache mir immer wenig Vorsätze, sondern überlege, was war denn das letzte Jahr eigentlich gut und daran setze ich an. Da möchte ich weitermachen und das vertiefen und besser machen. Und ich möchte mich einfach vielleicht, was das Schreiben angeht, noch breiter aufstellen. Ich schreibe gerade ein Buch und beziehungsweise ein Exposé und hoffe, dass ich einen Verlag dafür finde in diesem Jahr. Und ja, kann auch sein, dass ich es schreibe und dann merke, ach, vielleicht ist es doch einfach nur was ich für mich mache und nicht veröffentlichen möchte. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich zum Ziel, ein Buch irgendwie rauszubringen. Man kann es ja auch selbst verlegen, hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt. Also ist ja auch als E-Book möglich, was ich aber, glaube ich, nicht möchte. Und weil ich ja so ein Fan des Analogen da bin und gerne Bücher in der Hand habe und unglaublich gerne Bücher lese und die auch durch die ganze Weltgeschichte immer trage. Also ich gehe nie ohne Buch aus dem Haus. Fun Fact. Fact about me. Ja, ich habe immer ein Buch in der Tasche. Ist echt eigentlich völlig crazy. Und genau, deswegen möchte ich an meinem Blogger-Dasein eigentlich festhalten, das so weitermachen, wie ich es bisher tue. Und gerade auch dadurch, dass ich mich jetzt nochmal so ein bisschen mehr zur Kultur positioniere, hoffentlich irgendwann wieder Events stattfinden, wo ich dann von vor Ort berichten kann und irgendwie, keine Ahnung, Kino, Film, Rezension, was auch immer irgendwie. Ich freue mich auf alles, was kommt, wenn die Türen, die Welt wieder geöffnet wird, und deswegen da habe ich erstmal wieder richtig Bock, meinen Blogger-Job überhaupt mal wieder richtig machen zu können. Und ansonsten entwickelt sich dadurch alles sowieso weiter, weil das Netzwerk baut sich unglaublich aus. Man lernt immer neue Leute kennen, man lernt sich besser kennen und ja, da ergeben sich dann eigentlich immer Möglichkeiten, weil man ja auch eben nicht so gebunden ist, irgendwo so in einem Büro zu sitzen, sondern ich bin draußen, ich bin mit Menschen unterwegs, ich bin immer auf verschiedenen Projekten, ich habe immer verschiedene Impulse und dann ergibt sich auf einmal hier und da eine andere Möglichkeit, die ich dann wahrnehmen kann und ausbaue, und da denke ich, da wartet noch sehr viel. Und ja, für die ersten jetzt 3 Jahre bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar, dass dieses Bloggen und das Leben vom Online-Dasein so gut geklappt hat und Daumen gedrückt immer so weitergeht und sich einfach nur ausbaut in alle möglichen Richtungen. Und da bin ich eigentlich sehr offen oder vertraue einfach dem Weg, den ich gehe. An guten Tagen, an schlechten, wie gesagt, zweifelt man natürlich auch oder hat so ein bisschen Existenzängste. Das gehört alles dazu. Also ich will auch nicht irgendwie überheblich klingen oder als dieses Blümchenhafte, alles ist so toll. Also wie gesagt, es ist einfach ein Job und da hängt eine Existenz dran und man vergleicht sich natürlich auch viel und die Zahlen und man muss abliefern und man muss ständig präsent sein. Und deswegen, hoffe ich, also bin ich einfach wirklich für jeden Tag dankbar, an dem ich da Energie habe und Inspiration und zu 100% abliefern kann, und für alle anderen Tage, an denen ich das nicht so in diesem produktiven Ausmaß tun kann, wie ich es gerne von mir immer jeden Tag hätte, versuche ich mir ein bisschen zu verzeihen. Und die letzte Frage ist, was sind deine Pläne für die Zukunft? Das, denke ich, ist jetzt allgemein gemeint. Und da der Blog und alles, Instagram, Podcast, wie auch immer, ja, so, ich kann ja privat von beruflich teilweise gut abgrenzen, teilweise gar nicht. Und deswegen ist natürlich auch so ein bisschen Plan für die Zukunft, habe ich eigentlich auch schon gemacht. Ich weiß besser, welche Themen ich raushalte, ich weiß besser, über welche Themen ich sprechen möchte, ziehe besser irgendwie Grenzen, und ich bin im Großen und Ganzen mir selber unglaublich viel näher gekommen in den letzten, vor allem 2019, 2020, und das fühlt sich so krass gut an. Und ich habe auch nächste Woche Geburtstag und ich freue mich eigentlich, weil ich das Gefühl habe, so eine ganz krasse Unruhe hinter mir lassen zu können. Und ich werde am 7.2.27, und das finde ich irgendwie so genial, diese Zahlen zusammenpassen. Das bedeutet mir so krass viel, keine Ahnung, was da schon wieder in meinem Kopf los ist. Aber ich finde es unglaublich cool, und deswegen finde ich es, diese ganze Folge und diese ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt, dass ich auch nochmal so mein ganzes Dasein gerade reflektieren durfte, da danke ich euch für euren Input, für eure wirklich tollen Fragen, die ich hoffentlich nicht zu ausschweifend und präzise dann doch am Ende beantwortet habe. Es war irgendwie eine sehr schöne Folge vor wie gesagt, einem Geburtstag und zum Jubiläum der 10. Podcast-Folge. Und in dieser Folge möchte ich auch noch ankündigen, dass ich wahrscheinlich oder ziemlich sicher ab jetzt nur noch alle 2 Wochen einen Podcast hochladen werde. Aus dem einen Grund, dass es gerade schwierig ist, Interviewpartner zu bekommen, weil Lockdown ist und ich mit meinen vorproduzierten Folgen langsam an meine Grenzen stoße und weder mich noch Interviewpartner in Gefahr bringen möchte sozusagen. Und zum anderen habe ich einfach gerade noch andere Themen auf dem Tisch liegen, die digitalen Konzepte angehen mit Künstlern, die ich gerade ausarbeite und da einfach ein bisschen mehr im Hintergrund arbeiten möchte und dann noch das Buch schreibe. Und mir ist zum Beispiel in der letzten Folge auch ein kleiner Fehler beim Schnitt aufgefallen. Ich will einfach nicht, dass irgendwie sowas passiert oder dass man was zwischen Tür und Angel machen muss und dass man sich da selber einfach mehr Zeit und Raum gibt und diese ganze schnelllebige Gesellschaft einfach seinem Tempo anpasst. Und ich glaube, mein Tempo ist alle 2 Wochen und ich habe auch das Gefühl, dass das für euch auch okay ist, weil man kommt auch nicht immer hinterher, sich einen Podcast über 1 Stunde anzuhören und das jede Woche. Das will ich gar nicht von euch verlangen und ich hoffe, dass ich euch dadurch nicht verliere, im Gegenteil, sondern einfach gewinne und ihr euch auch nicht unter Druck gesetzt fühlt, da jetzt schon wieder irgendwas ständig anhören zu müssen. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Format so gut gefällt, dass wir alle daran festhalten wollen und den Podcast jetzt nicht einstellen. Aber ich würde mich trotzdem auch über Feedback von euch freuen, wie ihr den findet jetzt bisher so. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was würdet ihr euch vielleicht mehr wünschen? Und dass ich da viel mehr drauf eingehen kann und dass eben ja so ein Austausch wird, der für uns alle irgendwie bereichernd ist. Und ansonsten hoffe ich, wenn euch die bisherigen 10 Folgen inspiriert haben und da abgeholt haben, wo ihr steht. Jede Folge war ja ganz individuell, sowohl die Gesprächspartner als auch die Themen. Und oft sagt man soll so eine Nische finden, nur über ein Thema zu sprechen. Für mich ist meine Nische die Kultur und die Kultur beinhaltet für mich einfach alle möglichen Themenbereiche und ich möchte mir da gar nichts wegnehmen lassen und hoffe, dass es euch gefällt, wenn ich da so breit aufgestellt über alles Mögliche berichte. Aber wenn es da irgendein Thema gibt, was ihr euch wünscht, könnt ihr das auch sagen. Wie gesagt, diese Folge hat irgendwie eigentlich schon euch gehört, weil ihr habt mir die Fragen gestellt, das Interview habt ihr mit mir geführt. Und ich danke euch sehr dafür und ich danke euch auch wirklich so, so sehr für jede einzelne Person, die mir zuhört. Das ist einfach nicht selbstverständlich und das wollte ich euch wissen lassen, dass ich das so denke. Und ich würde sagen, nach 1 Stunde halte ich jetzt mal die Klappe. Ich habe das hier jetzt auch gerade in einem durchgelabert. Wahnsinn! Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Start in den Tag, Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Auch das würde mich mal interessieren. Wann hört ihr die Folgen? Im Auto, beim Kaffee trinken? Was macht ihr, wenn ihr das hört? Ach Gott, mich würde so viel interessieren. Ich habe so viele Fragen auch wieder an euch zurückgegeben. Wenn ihr mir eine beantwortet, bin ich schon glücklich genug. Und ich sage jetzt einfach Tschüss, sonst finde ich nie ein Ende. Adios, amigos. Bis, ja, dann in 2 Wochen. Eure Kimiana.